der Täufer und gibt seinen Zeitgenossen seiner Generation und uns ein Zeugnis davon, wer Jesus ist und was er für uns tut. Interessanterweise, in allen vier Evangelien wird nur zweimal gesagt, Jesus ist das Lamm Gottes. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, ist es zweimal Johannes der Täufer, der das sagt. Seht das Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ein weiteres Mal kommt es dann vor in einem Brief, im ersten Petrusbrief, und dann viele Male in der Offenbarung des Johannes. Der Auftakt hier, wo Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, das ist noch bevor Jesus den ersten Jünger berufen hat. Und er enthüllt ein ewiges Geheimnis Gottes. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Es ist die beste Nachricht überhaupt. Und es ist etwas völlig revolutionär Neues. Gott selbst bezahlt an unserer Stelle für all unsere Schuld, unsere Fehler, unser Versagen. Das ist gut. Amen. Wir sind damit aufgewachsen, die meisten von uns, und kennen das schon. Für die Leute damals war es der Hammer. Gott an meiner Stelle? Wir werden dem etwas nachspüren in der Bibel. Das Bild vom Lamm ist nicht zufällig gewählt. Für die jüdischen Hörer war es ein ganz stark gefüllter Begriff. Das wichtigste Erlebnis bis heute des jüdischen Volkes ist die Befreiung aus Ägypten. Wir haben gestern beim Passamahl uns intensiv daran erinnert. Es ist die Grundlage des jüdischen Glaubens überhaupt. Gott, der eine, hat uns befreit, gerettet, herausgezogen aus der Sklaverei in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte. Der Pharao wollte die Kinder Israel nicht ziehen lassen. Und was macht Gott? Er sagt, ich werde es mit mächtiger Hand euch herausführen. Es kommt eine Plage nach der anderen. Nicht umsonst sagt man ja manchmal zu Dingen, das sind biblische Plagen. Es war wirklich hart. Und das ganz Überraschende daran ist, all das Schwierige, was passiert, kann das harte Herz des Pharao nicht aufweichen. Immer sagt er, ja, ihr dürft gehen, und sobald die Plage rum ist, nein, ihr bleibt hier. Warum sagt er das? Ganz zeitlos modern, aus ökonomischen Interessen. Das waren Arbeitskräfte, für die man nicht zahlen musste. Das könnte heute passieren. Er ist nicht bereit, sich vor dem lebendigen Gott zu beugen, denn der Pharao denkt ja von sich selbst, dass er Gott ist. Und dass er der Letzte und der eine ist, der alles zu sagen hat. Wisst ihr, darin war der Pharao eigentlich auch ein ganz normaler, moderner Mensch. Gefangen in seiner Selbstbezogenheit, sich selbst das letzte Maß. Mose verkündet ihm das, die ultimative letzte Plage, die Strafe Gottes wird sein, dass alle Erstgeborenen sterben. Der Pharao weiß es vorher. Was ist seine Reaktion? Er sagt, Mose, ich will dich nie wiedersehen. Wenn du noch einmal hier aufkreuzt, bist du ein toter Mann. Er reagiert nicht drauf. Alles ist gesprochen. Eine sehr klare Illustration des Bibelverses aus Römer 6, Vers 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Was folgt auf die Sünde? Das ist Tod, das ist Zerstörung. Und es wird auch sehr deutlich, Sünde in ihrem Kern ist immer Auflehnung gegen Gott. Ich weiß es besser. Wo wir früher gewohnt haben, da hieß es dann, ich mach, was ich will. Ich mache, was ich will. Ich weiß es besser. Und was passiert dann? Ich verfehle das Ziel, das Gott einem jeden Leben gesetzt hat, nämlich mit ihm in Verbindung und im Einklang zu sein. Einzelne Taten sind immer nur Ausdruck eines von Gott losgelösten, unabhängigen Lebens. Gott sagt Mose und sagt, ich werde in dieser Nacht durch Ägypten gehen und die Erstgeborenen schlagen. Manchmal wird in der jüdischen Tradition da von einem Todesengel gesprochen, der herumgeht. Und man kann sich das sehr anschaulich vorstellen, wie Gott den Lebensatem, den er einmal den Menschen gegeben und eingehaucht hatte, wieder zurücknimmt und wieder einsammelt. Die sind unversehrt, die haben keine, die sind nicht krank. aber es sind halt nur noch Leichen. Der Lebensatem fehlt auf einmal. Was passiert in dieser Nacht mit den Israeliten? Sind sie besser als die Ägypter? Nein, sind sie nicht. Das ist sehr interessant. Die Ägypter können nichts für ihren bösen Pharao. Und auch die Hebräer sind sündhafte, böse Menschen. Gott verschont sie aus Gnade. Er hat sich dieses Volk auserwählt, ausgesucht. Das wird in der Geschichte wiederum sehr deutlich. Die jüdischen Familien sollen ein fehlerloses, einjähriges, männliches Lamm schlachten, das Blut auffangen und dann dieses Blut an die Türpfosten dran streichen. Der Todesengel wird an all den Häusern vorbeigehen, wo dieses Blut an den Türpfosten zu sehen ist. Er wird vorübergehen und die Bewohner verschonen. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil ihre Schuld für ihre Schuld stellvertretend dieses Lamm gestorben ist. Und das Lamm ist hier schon ein Vorzeichen, das auf Jesus hindeutet. Stellvertretend stirbt. Er stirbt für uns am Kreuz. Und wer sich zu ihm bekennt, der trägt ebenfalls solch ein Zeichen. Und er wird bewahrt vor den tödlichen Auswirkungen der Schuld. Nicht, weil irgendjemand von uns besser ist. Amen. Nicht zufällig steigt der Evangelist Johannes ein und sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus stirbt nach der Überlieferung des Johannes, wir haben es auch eben bei Lukas gelesen, genau in der Stunde, in der auch im Tempel für das Passafest die Passalämmer geschlachtet werden. Überhaupt waren fehlerlose, einjährige, männliche Lämmer das mit weitem Abstand häufigste Opfertier in Israel und auch im ganzen Nahen Osten. Im Tempel in Jerusalem wurde an jedem einzelnen Tag des Jahres 2 Lämmer von den Priestern geschlachtet. Jeder einzelne Tag für die Sünde des Volkes. Also ständig muss ein Ausgleich geschaffen werden für die Sünde des jüdischen Volkes. Das Bild vom Lamm war den Leuten sehr präsent und vor Augen. Das war nichts Fremdes, das war das, was ständig vollzogen wurde. Und ganz besonders prominent wird das noch einmal deutlich am höchsten jüdischen Feiertag, am Versöhnungstag, Verbrich Yom Kippur. Dort wurden 2 Widderböcke in den Tempel gebracht. Der eine wurde geschlachtet. Der andere, der wurde vor den Hohenpriester gebracht. Der Hohepriester, wir haben ihn festgehalten, hat dann dem Widderbock die Hand auf den Kopf gelegt und in einem symbolischen Geste und mit Gebet die Schuld des ganzen Volkes auf diesen Sündenbock, daher kommt das Wort, übertragen. Was ist mit diesem Bock dann passiert? Man hat ihn hinterher in die judäische Wüste gejagt, damit er dort stirbt und die ganze Schuld mitnimmt. Der Sündenbock verändert leider nicht die qualitative Beziehung zu Gott. Er, genauso wie alle anderen Opfertiere, die stellvertretend sterben, haben immer nur eine aufschiebende Wirkung. Ist aber nicht weg. Das Problem ist nicht weg, es ist nur aufgeschoben. Das ist wie wenn du Schulden hast und sie werden dir gestundet. Damit sind die Schulden nicht weg. Du musst halt nur erst 2 Wochen später zahlen. Oder 2 Monate oder 2 Jahre. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Es hat nur aufschiebende Wirkung. Sie schieben das Gericht Gottes nur hinaus. Und auch die Natur der Opfernden, die dieses Opfer darbringen, die ändert sich in keinster Weise. Die bleiben genauso böse und sündhaft wie vorher. Nur das, was bisher war, wird hier übertragen. Und man gewinnt Zeit. Ein weiteres Jahr Aufschub. Jetzt sagt Johannes hier, auf Jesus hinzeigend. Viele von euch kennen bestimmt das Bild im Elsass vom Isenheimer Altar, wo der Johannes mit so einem ganz langen Finger auf Jesus hinweist. sieht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Es geht hier um eine neue Qualität. Es geht nicht um einen Aufschub oder eine ständig zu erneuernde, zu aktualisierende Teilübernahme von Schuld. Jesus übernimmt die komplette Verantwortung. Es braucht keine Lämmer und stellvertretenden Tieropfer mehr. Er übernimmt für uns alles freiwillig und für uns ist es umsonst. Sprich, wir müssen nicht dafür zahlen. Und das Ganze ist bereits im Alten Testament angekündigt. Im Propheten Jesaja im Kapitel 53 heißt es Vers 5 folgend: Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinem Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Vers 7. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Die Juden haben so sehnsüchtig auf den Messias, auf den Retter gewartet. Nicht nur ein Jahr, Jahrhunderte lang. Und Jesus kommt dann als der Retter, aber er kommt nicht so, wie sie es erwartet haben. Nicht mit Macht, nicht mit Glanz und Gloria, nicht mit Blitz und Donner. Er rettet, indem er unsere Stelle einnimmt. Indem er sich für uns ans Kreuz schlagen lässt. Unsere, meine Schuld trennt ihn von Gott. Für unsere Bosheit und Lieblosigkeit, Egoismus und Hartherzigkeit, Neid, Geiz, Gier, Eifersucht, Lust, hängt er sich dorthin und stirbt, damit wir leben können. Der Weg zu Gott ist frei. Wir haben das eben auch gesungen. Unsere Schuld verdammt uns nicht mehr. Der Ankläger vor dem Thron Gottes, dem Teufel, ist das Maul gestopft. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist das größte und beste Wunder von allen. Frei von Schuld. Freiheit zum Guten. Zur Leichtigkeit, zur Zuversicht. Zur Selbstannahme. Hey, guck doch nochmal alle zu mir. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gibt. Gott liebt dich so sehr. Es ist, das Kreuz schreit es förmlich. Du bist wertvoll. Du bist kostbar für Gott. Jeder ist in den Augen Gottes geliebt. Auch Ausländer. Auch Deutsche. Auch Behinderte. Andersgläubige, schwache Versager, alle sind von Gott geliebt. Die Wurzel, die hebräisch-aramäische Wurzel, die hinten dran steht, hinter dem Namen von Jesus, die drei Konsonanten, meinen das Wort retten. Gott rettet. Rette mich, Jesus, mein Retter. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 20, wird das noch einmal sehr gut zusammengefasst. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, und das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Welt, auf dieser Erde erschienen. Die Israeliten hatten das Blut an den Türpfosten bitter nötig. Ohne dieses Zeichen ihrer Erwählung und ihrer Errettung wären ihre Häuser nicht verschont worden und der Todesengel wäre auch bei ihnen vorbeigekommen. Die eigene Entscheidung, Gottes Angebot anzunehmen, ist unerlässlich. Auch wenn Jesus alles am Kreuz getan hat. Es ist notwendig, das Blut an die Türpfosten zu streichen. zu sagen, ja, das will ich in Anspruch nehmen. Das soll für mich gelten. Da stelle ich mich dazu. Er ist mein Opferlamm, nicht nur eins. Jesus bezahlt den Preis an unserer Stelle. Der Wahnsinn dabei ist, und das Ganze schon vor Erschaffung der Welt. Bevor ein einziger Tag wurde, bevor es Adam gab oder die Schlange, lange bevor du entstanden bist und den ersten bösen Gedanken gefasst hast, war Jesus bereit, für dich ans Kreuz zu gehen, weil er dich liebt. Zum Schluss werfen wir einen Blick in die Offenbarung, da haben wir so einen kleinen Bogen geschlagen durchs ganze Neue Testament. Manchmal wirkt das mit dem Lamm so süß. Oh, so ein Lämmchen. Ganz goldig. Aber in der Offenbarung wird es kristallklar, es geht um Leben und Tod. Ewiges Leben mit Gott oder eben ewiges Leben ohne Gott. Ohne Hoffnung, ohne Liebe. Ohne Gott eben. Wir hören mehrere Stellen aus der Offenbarung. Ich sage jeweils nur kurz was dazu. Die Stellen sprechen auch für sich. Kapitel 12, Vers 10 folgend. Immer Johannes der Seher beschreibt es dort. Darauf hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagt, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus sich bekannt haben. Dafür sogar bereit waren, in den Tod zu gehen. Seit dem allerersten Sündenfall klagt der Teufel die Menschen an vor Gott. Und all das stoppt das Blut des Lammes. Ende damit. Für jeden, der sich zu Jesus bekennt, stell dich zu Jesus und all das Böse, was in deinem Leben war, wird aufhören, gegen dich zu schreien und zu klagen. Denn er hat dafür bezahlt. Kapitel 21, Vers 27. Aber etwas Unreines, es geht in den Himmel, wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Jeder ist unrein durch Sünde. Guck mal deinen Nachbarn, deine Nachbarin an. Ein ganz ekliger Sünder. Ganz fieser Möb. Es sei denn, die Schuld ist abgewaschen durch das Blut von Jesus. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Dann wird auch dein Name im Buch des Lebens eingetragen. Und wenn es bisher noch nicht drin steht, ist heute wieder ein wunderbarer Tag, es reinschreiben zu lassen. Eine perfekte Gelegenheit. Mach die Sache mit Jesus fest. Kapitel 22, Vers 14. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Wasch deine schmutzigen Kleider heute im Blut des Lammes. Ist das einzige Vollwaschmittel, das porentief reinigt von Schuld. Da kommt auch Persil nicht mit. Und tu es jeden Tag. Reinig dich im Blut von Jesus. Übergib ihm deine Sünde, deine Schuld. Nimm seine Gerechtigkeit an. Lass nicht zu, dass sich da irgendwas anstaut. Zu Hause spülst du auch jedes Mal die Toilette ab. Also ich zumindestens. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Man kann ja Wasser sparen auf verschiedene Art und Weise. Aber es käme doch keinem von uns in den Sinn. Wenn es stinkt, wird doch jeder sagen, schnell abspülen, zur Not lieber zweimal. Ja? Wenn du das nächste Mal auf Toilette ein bisschen abspülst. Manchmal brauchen wir solche Eselsbrücken. Dann überleg einen kurzen Moment. Hey, ist mit mir und Gott alles in Ordnung? Oder soll ich auch mal kurz die Spülung drücken und sagen, Herr, vergib mir. Gerade vorhin hatte ich schlechte Laune, habe ich meine Frau angeschissen. Habe ich meinem Mann das und das gesagt? Habe ich die Kinder? Habe ich meinem Chef? Abspülen. Kann immer direkt weg. Und wisst ihr, wenn man immer direkt spült, das ist ganz genau wie bei der Toilette, dann riecht man besser. Und das ist für alle anderen sehr viel angenehmer, wenn man jemand ist, der ständig die Dinge bereinigt in seinem Leben. Der letzte Bibeltext aus Kapitel 7, Offenbarung, Vers 13. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes sich gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte siehst, stehen dort. Wo der Thron ist, wird der Hirte sein und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Es wird hier gesprochen, es geht hier um die Märtyrer, die für ihren Glauben an Jesus gestorben sind, den höchsten Preis bezahlt haben, nämlich mit ihrem eigenen Leben. Aber wir können etwas von ihnen hier lernen. Es heißt, sie sind gewaschen im Blut von Jesus und beten an vor seinem Thron jetzt, sind geborgen bei ihm, haben keinen Durst mehr, all ihre Tränen werden abgewischt. Was da von den Märtyrern beschrieben wird, das ist die Zukunft für alle Kinder Gottes. Alle Menschen, die zu Jesus gehören. Der einzige Unterschied ist, die Märtyrer werden etwas vorgezogen. Sie verbringen keine Zwischenzeit im Totenreich. Aber unsere aller Zukunft in Gottes neuer Welt wird so sein. Ja, ich weiß, dass das nicht modern ist. Ich weiß, das entspricht auch nicht unserem Zeitgeist, aber die Bibel ist so brillant klar, es hängt alles an Jesus. Danke. Es hängt alles an Jesus, am Lamm und wie du zu ihm stehst. Am Kreuz entscheidet sich unsere Errettung. Ohne Jesus kein Ticket, kein Zutritt in den Himmel. Mit Jesus alles gebongt für Zeit und Ewigkeit. Wow. Amen. Stell dich zu Jesus und all das Böse, was in deinem Leben war, wird aufhören, gegen dich zu schreien und zu klagen. Denn er hat dafür bezahlt. Kapitel 21, Vers 27. Aber etwas Unreines, es geht in den Himmel, wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Jeder ist unrein durch Sünde. Guck mal deinen Nachbarn, deine Nachbarin an. Ein ganz ekliger Sünder. Ein ganz fieser Möb. Es sei denn, die Schuld ist abgewaschen durch das Blut von Jesus. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Dann wird auch dein Name im Buch des Lebens eingetragen. Und wenn es bisher noch nicht drinsteht, ist heute wieder ein wunderbarer Tag, es reinschreiben zu lassen. Eine perfekte Gelegenheit. Mach die Sache mit Jesus fest. Kapitel 22, Vers 14. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Wasch deine schmutzigen Kleider heute im Blut des Lammes. Ist das einzige Vollwaschmittel,
das Poren tief reinigt von Schuld. Da kommt auch Persil nicht mit.
Und tu es jeden Tag. Reinig dich im Blut von Jesus. Übergib ihm deine Sünde, deine Schuld. Nimm seine Gerechtigkeit an. Lass nicht zu, dass sich da irgendwas anstaut. Zu Hause spülst du auch jedes Mal die Toilette ab.
Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Man kann ja Wasser sparen auf verschiedene Art und Weise.
Aber es käme doch keinem von uns in den Sinn. Wenn es stinkt, wird doch jeder sagen, schnell abspülen, zur Not lieber zweimal.
Ja? Wenn du das nächste Mal auf der Toilette ein bisschen abspülst.
Manchmal brauchen wir solche Eselsbrücken.
Dann überleg einen kurzen Moment. Hey, ist mit mir und Gott alles in Ordnung? Oder soll ich auch mal kurz die Spülung drücken? Und sagen, Herr, vergib mir.
Gerade vorhin hatte ich schlechte Laune,
habe ich meine Frau angeschissen.
Habe ich meinem Mann das und das gesagt? Habe ich die Kinder? Habe ich meinem Chef?
Abspülen. Kann immer direkt weg. Und wisst ihr, wenn man immer direkt spült, das ist ganz genau wie bei der Toilette, dann riecht man besser.
Und das ist für alle anderen sehr viel angenehmer, wenn man jemand ist, der ständig die Dinge bereinigt in seinem Leben.
Der letzte Bibeltext aus Kapitel 7, Offenbarung, Vers 13.
Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes sich gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte siehst, stehen dort. Wo der Thron ist, wird der Hirte sein und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Es wird hier gesprochen, es geht hier um die Märtyrer, die für ihren Glauben an Jesus gestorben sind, den höchsten Preis bezahlt haben, nämlich mit ihrem eigenen Leben. Aber wir können etwas von ihnen hier lernen. Das heißt, sie sind gewaschen im Blut von Jesus und beten an vor seinem Thron jetzt, sind geborgen bei ihm, haben keinen Durst mehr, all ihre Tränen werden abgewischt. Was da von den Märtyrern beschrieben wird, das ist die Zukunft für alle Kinder Gottes, alle Menschen, die zu Jesus gehören. Der einzige Unterschied ist, die Märtyrer werden etwas vorgezogen. Sie verbringen keine Zwischenzeit im Totenreich, aber unsere aller Zukunft in Gottes neuer Welt wird so sein. Ja, ich weiß, dass das nicht modern ist. Ich weiß, das entspricht auch nicht unserem Zeitgeist, aber die Bibel ist so brillant klar, es hängt alles an Jesus.
Danke.
Es hängt alles an Jesus, am Lamm und wie du zu ihm stehst. Am Kreuz entscheidet sich unsere Errettung. Ohne Jesus kein Ticket. Kein Zutritt in den Himmel. Mit Jesus alles gebonkt für Zeit und Ewigkeit.
Wow.
Amen.